Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Für mich was an.
Wieso das nicht mal als Einstieg? Herzlich willkommen, STS. Zur Weihnachtszeit, zur Zeit zwischen den Jahren im Podcast Abteilung Basketball. Per, normalerweise bin ich ja so ein Hardcore-Basketball-Einsteiger. Normalerweise, ich habe das Gefühl, meine erste Frage im Podcast ist jedes Mal sowas wie: Was hältst du von der Hedge-Defense der Miami Heat? Aber heute möchte ich mal so ganz Benny Zanderig einsteigen.
Okay,
fragen.
Oh ja, 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 ja.
Wie sieht denn ein Heiligabend im Haus Günther aus?
Du hörst gar nicht unsere Folgen, wenn Benny und ich aufzeichnen, oder was?
Wir haben ihr habt ja am 23. aufgezeichnet. Ach so, das heißt, yeah. Es war ja noch nicht klar, wie dieser. Ja, okay. Es kann ja sein, dass es einen großen Streit gab dieses Jahr.
Nee, alles sowas. Easy, wunderbar gelaufen. Es geht eher jetzt so ganz klassisch von dir, genau wie angekündigt, über die Bühne gebracht. Aber man merkt einfach jetzt, heute ist aus, also meine Kinder zu Hause, es sind halt noch Ferien. Und es ist so interessant, wie jetzt so ab Tag 3, 4, 5 nach Weihnachten, also wo die Kinder schon ewig aufeinander hängen und schon alles Lego gebaut haben und alle anfangen, die Nerven zu verlieren. Dann wird's spannend.
Man muss, das ist der Trick, den ich festgestellt habe, einfach Lego kaufen, das groß genug ist, dass es für die kompletten Ferien überhält im Aufbau. Dann ist das Problem nicht. Wir haben ein obszön riesiges Lego-Set gekauft und seitdem haben wir den Sohn nicht wiedergesehen.
Das ist clever, das hat natürlich auch mit deinen Comedy-Millionen zu tun, aber das Problem ist halt, da habe ich dann ein bisschen das Gefühl, umso größer es ist, umso steigt auch die Gefahr, dass irgendwie zwei Teile fehlen und dann die ganze Welt zusammenbricht. Ja.
Aber doch nicht bei Lego normalerweise, das sagen wir zumindest immer und dann fehlt doch was. Herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick.
Oh ja. Wessen Idee war es, Basti, uns beide jetzt hier hinzusetzen?
Weiß ich nicht genau. Ich wollte dich fragen, ob du normalerweise so ein, bist du so jemand, der zwischen den Jahren vom Fernseher sitzt und nur wartet, bis Johannes Bekerner kommt und sagt, hier haben wir nochmal die Highlights des Jahres.
Also ich habe das, glaube ich, so lange schon nicht mehr gemacht. Ich habe das früher, lief das einfach so bei uns zu Hause und deswegen, ich habe aber noch eher so Richtung RTL auch so. War das Olli Geissen oder waren das solche Leute auch mal?
Olli
so,
Geissen?
Ja, der ist immer sowas, hat der nicht sowas auch mal gemacht? Und das war wortwörtlich so, dass ich da saß und immer wieder dachte, oh krass, stimmt, das ist ja dieses Jahr auch passiert. Einfach so überhaupt gar keine Vorstellung mehr, was in dem Jahr vorher, bis wir so zum November, Dezember kamen. Dann konnte ich mich wieder an Dinge erinnern. Und ich habe das Gefühl, mehr als heute, du wirst irgendwas ansprechen und ich werde sagen, ah ja, krass, stimmt, das war auch heute, dieses Jahr. Das war heftig und mehr wird dann von mir nicht kommen und dann musst du halt übernehmen.
Ja, es ist für mich auch ein bisschen schwer, weil ich bin ja kein Historiker. Ich bin ja Sozialwissenschaftler, das heißt, ich sehe ja Jahre, wenn dann überhaupt, als loses Zusammenweben von so ideengeschichtlichen Entwicklungen.
Oh ja, hoppla, hoppla.
Und die ideengeschichtliche Entwicklung, ich hab mir lange Gedanken gemacht, was denn die ideengeschichtliche Entwicklung des Jahr 2024 ist. Und ich komme zu keinem wirklich konklusiven Ergebnis, außer dass deutscher Basketball so legit ist, dass wir es gar nicht mehr groß zum Thema machen müssen. Vielleicht ist das so ein Überpunkt, von dem wir uns jetzt mal ausgehen können, das ist jetzt mal die zentrale These. Wir haben gestern Nacht Tristan da Silva gesehen, der in Abwesenheit von Moritz Wagner und Franz Wagner das Topscorer ist für die Orlando Magic gegen die Brooklyn Nets. Das ist jetzt nur ein Spiel, eine Sample Size. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir 6 Jahre, 7 Jahre zurückspringen und wir hätten einen deutschen Spieler, der als Rookie so ein Spiel entscheidet in der NBA, wäre es für 4 Wochen Thema gewesen. Und jetzt ist es so, es ist gar niemandem aufgefallen, habe ich das Gefühl.
Also sagst du quasi, dass das jetzt mit diesem Jahr quasi abgeschlossen ist, dass dieses sich die Augen reiben und sagen, krass, was geht in Deutschland, deutscher Basketball, wie kann es sein, ist jetzt quasi hiermit beendet. Und wir gehen ins Jahr 25 und wir acten, als wären wir schon mal hier. Wir tun so, als wären wir schon mal hier gewesen.
Also und 22, wir sind ja hier,
Ja, wir sind schon hier, das stimmt schon. Es ist immer wieder, aber ich habe das Gefühl, es passieren diese Dinge und ich bewerte das immer noch genauso wie du. Also ich nehme es nicht selbstverständlich, sondern ich spreche aus, haha, irgendwie nehme ich es ja schon selbstverständlich, haha, aber ist es nicht. Also ich habe noch immer Ich habe noch den Zusatz. Ich habe noch so eine Ebene davor. Es ist noch nicht wirklich einfach in so Blut und Körper übergegangen, dass wir anscheinend jetzt auch jeden NBA-Spieler, den wir produzieren, dass die einfach zerstören. Das ist, oder wo auch immer du hinguckst, wird zerstört im Adler.
Ja, interessant. Vielleicht sind wir doch noch nicht ganz da. Ich bin über den Aufbau von Jahresrückblicken und Jahreshighlights nicht sonderlich vertraut. Ne? Also ich habe es jetzt gerade googeln müssen, aber du hast recht. Oliver Geissen war tatsächlich, an den habe ich auch schon seit 25 Jahren nicht mehr gedacht.
Aber
was macht der eigentlich heute?
Ja, also erstmal, ich glaube, der hat sich irgendwann mal eine Insel gekauft und chillt da jetzt mit einer neuen. Ich hätte jetzt gedacht, der hätte eine jüngere Frau und hat sich eine Insel gekauft. Aber vielleicht verwechsel ich den auch mit irgendeinem anderen, also aus dieser Charge. Es gibt von dem Phänotyp Olli Geissen noch so zwei, drei andere. Mhm. Ich will da jetzt nichts falsch erzählen. Aber ich glaube, dass wir zumindest vielleicht vorneweg vor dem großen Jahresrückblick so vielleicht 2 Minuten dem widmen müssen, was jetzt. Es sind einfach 1000 Sachen passiert, die wir normalerweise, also es wäre eine Folge gewesen, die wäre gespickt gewesen mit reichhaltigen Dingen. Gestern noch der Trade. Mhm. Und du hast ja, weil du Orlando Magic angesprochen hast, würde ich dich als NBA-Maestro auch mal kurz fragen, nur um die Kombination zwischen NBA-Geschehnissen und dem DBB und der Eurobasket 2025 und ein bisschen Spieltheorie einmal zu beginnen. Mhm. Weil Da Silva eben gerade auch so gefühlt explodiert. So, was machen wir aus dieser ganzen Geschichte aus? Wir vermischen Franz' Verletzung und Paolo Banqueros Verletzung, in Anführungszeichen gut für Da Silva. Mo's Verletzung katastrophal für die Chancen, dass er teilnimmt. Und / vielleicht auch noch dadurch, wir kennen sie ja nur als Bruderpaar, tut den Chancen weh, dass Franz dabei ist, Fragezeichen. Dann aber macht er die Lücke auf, dass auf jeden Fall unser Freund Oscar Da Silva bessere Kaderchancen hat und somit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Tristan sich entscheidet, den Sommer auch dort zu verbringen. Oder würdest du sagen, also das wäre so die Grundmischung, was würdest du daraus zaubern?
Also, ich würde vermuten, wenn ich die Wagner-Doku richtig verstanden habe und irgendwas an Franz Wagner richtig verstehe. Übrigens gestern, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im Jürgen Klinsmann-Trikot von der WM 1990 auf der Bank. Das ist wirklich sick. Wenn ich irgendwas über Franz Wagner verstehe, dann, dass es nicht davon abhängt, ob Mo auch bei der Nationalmannschaft ist, ob er da spielen und performen möchte. Also glaube ich nicht, dass das die Chancen senkt, wenn Mo tatsächlich nicht bereit ist zu spielen. Und ich glaube, dass Tristan Da Silva jetzt, also ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast oder Highlights gesehen hast oder Highlights aus den letzten Wochen siehst von Tristan.
Ja.
Ich war mit seinem Spiel am College vertraut, was mehr so ein Off-Ball-Game war. Und jetzt bekommt er mehr On-Ball-Verantwortung und er sieht einfach aus wie Franz.
Es ist, der Eurostep macht mich so verrückt, Mann. Dass er es gibt keinen Spieler, der 450 NBA-Spieler, der den Eurostep so, also genau so macht wie Franz. Und jetzt hast du einfach zwei Deutsche, die in der gleichen Mannschaft spielen und da kommt einer dazu, der genau das gleiche Slow-Step oder Eurostep oder wie du es nennen willst, von Franz einfach 1:1 kopiert hat und an den Tag legt.
Es ist tatsächlich, ich dachte gestern, ich hab reingesappt irgendwann Mitte des zweiten Viertels und Franz, ich kenne mich immer mit Trikotnummern nicht aus, ich weiß immer nicht auswendig, wer welche Trikotnummer anhat, ich weiß nur, dass Franz Wagner irgendwas mit der 20 trägt und Tristan Da Silva weiß ich jetzt, trägt die 23 und ich habe nur so halb drauf geguckt und war so, spielt Franz? What the fuck? Und dann erst festgestellt, ja, dass es in Wirklichkeit kein Tristan war. Also ich glaube, hängt natürlich, wie wir wissen, immer auch davon ab, wie die Gespräche hinter den Kulissen laufen. Ich glaube aber, Tristan ist ein Lock für die deutsche Nationalmannschaft, insofern, als dass er von Alex Mumbu mit Sicherheit gefragt werden wird und klar, da drin sein muss in diesem Roster. Ich habe jetzt in meinem Kopf noch keine endgültige Aufstellung.
Ja, das ist ja okay. Nils Giffey hat ja seine Karriere beendet. Das heißt, der Spot ist ja auch ganz einfach, dass Tristan in den Spot reinslidet. So.
Ja, genau. das heißt, ich würde die Chancen, dass wir vielleicht, wenn Moritz Wagner irgendwie rechtzeitig fit wird, sogar beide Brüderpaare sehen, halte ich für gar nicht so gering. Ich meine, Moritz Wagner ist irgendwie projiziert für Mai, Juni. Die Frage ist natürlich, ob der dann direkt im Sommer von seinem Team losgeschickt wird, um irgendwo international zu spielen.
Und das ist sein Contract-Year dann, oder nicht? Also er hat quasi noch ein Jahr Vertrag, das heißt, es ist der Sommer vor seinem Vertragsjahr.
Ja. Ist tatsächlich sehr tough. Es wäre super cool, das ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Ich glaube aber, ist schwer einzuschätzen für mich. Und möglicherweise sieht man ja bei einem Spieler wie Moritz Wagner, das muss man schon auch mit einberechnen, finde ich. Moritz ist nicht gleich Dennis, ist nicht gleich Franz. Franz ist ein Max-Contract-Player. Dennis Schröder hat seine Rolle gefestigt. Moritz Wagner währenddessen ist ja immer noch, wie wir auch in dieser Doku gesehen haben, ein Spieler, dessen Status gar nicht so klar war vor dieser Zeit, auch vor dieser Saison, hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und möglicherweise ist so eine Eurobasket, wie wir jetzt zum Beispiel auch bei Gershon Yabusele sehen, das war jetzt keine Eurobasket, sondern Olympia, aber egal, internationales Turnier, für einen Spieler wie Mo Wagner auch nochmal so ein Shopping-Window, wo man sich in den Aushang hängen kann, wenn man so möchte. Mhm. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man aus der Sicht von jemandem wie Mo Wagner sagt, nee, aber dieses internationale Turnier, auch in einem Contract-Year, sollten wir vielleicht spielen, um nochmal ein bisschen mehr Datenmenge zu sammeln. Ja, aber das ist von außen sehr schwer zu bewerten.
Das war von außen ein schwacher Take, weil ich würde genau sagen, wenn er gerade so fit wird, wird er auf keinen Fall zu riskieren, nachdem er jetzt so krass geliefert hat, dann würde er eher nochmal die 2 Monate mitnehmen, um sich sicher zu sein, wieder sich so fit zu fühlen, dass er sich nicht in so 70-prozentiger Form präsentiert. Aber das führt jetzt zu weit. Ich wollte aber da unbedingt meinen Take. Ja. Keine Ahnung, Deload-Trades brauchen wir jetzt nicht. Aber das hatte mich noch interessiert, wie du das siehst. Und film ab hier. So, jetzt kommt deine große Moderation. Der große Jahresrückblick 2024 mit Bastl.
Ja. Was ja auch typisch ist für Jahresrückblicke, so wie ich sie verstehe, ist, dass die ja immer so eine das-artige lange Couch haben, wo dann die wichtigsten Gesichter, die beeindruckendsten Stimmen, diejenigen, die das Jahr mitprägten, mit dabei sind. Und ich würde einfach mal sagen, wir haben mal einige Stimmen eingesammelt. Ich weiß, lass uns doch mal mit Iveti Amuyo starten. Oh, lass uns doch mal von der hören, was ihre Basketball-Highlights des Jahres waren.
Mein absoluter Basketball-Highlight dieses Jahr war der Doubleheader, den wir in Berlin veranstaltet haben im Rahmen der Olympia-Vorbereitung für unser Männer- und Frauen-Nationalteam. Einfach die Möglichkeit, live vor Ort zu sein, beide Teams live und in Farbe zu erleben, aber auch zu erleben, wie begeistert die Fans waren, wie gut die Stimmung war und dass wir es in Berlin geschafft haben, die Uber-Arena so voll zu machen, dass eine ganz besondere Basketballatmosphäre entstanden ist.
Ja, wir waren ja bei dem Doubleheader auch da, Per. Ich glaube, wir sind immer noch so ein bisschen geflasht davon, wenn dann die Autogrammreihen vom Publikum aus einfach endlos lang werden für alle möglichen Spieler, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Einstieg, den uns Ireti hier liefert, um vielleicht mit den Damen zu beginnen und diesem Wahnsinn, insane, völlig over the top. Ich meine, wir reden so viel über Herrenbasketball, klar, weil wir da auch unser Job haben für den allermeisten Teil. Aber 3x3 Gold, ne? Leonie Fiebig und Niara gewinnen die WNBA Championship. Erstes Mal bei Olympia dabei. Es war ein Jahr der absoluten Superlativen, das vielleicht sogar, dass der Männer in diesem Jahr noch übersteigt.
Definitiv überstiegen hat. Also ich glaube, das war so quasi nachgezogen vom Frauenbasketball, das was 2023 die große Krönung für den Herrenbasketball war das, glaube ich, letztes Jahr für den Frauenbasketball. Auch wenn in der A-Truppe noch nicht quasi dieser Riesen, natürlich auch nicht der Riesenerfolg der Weltmeisterschaft, muss es auch nicht unbedingt sein, aber es war jetzt noch keine Medaille dabei, von der wir ausgehen eigentlich, dass sie in Sichtweite ist oder dass sie bald kommen wird. Aber so einfach, das war wie so ein, okay, jetzt ist auch Frauenbasketball mitgezogen und ist hier. Die Goldmedaille ist einfach, ich weiß nicht, wie viele Leute mich darauf angesprochen haben, ne? Auf irgendwie, ja, ich habe ja sonst mit Basketball nicht, das ist der klassische Satz war, ich habe sonst mit Basketball nicht so viel zu tun, aber was dieses 3x3, das war ja unfassbar. So, das habe ich und das waren Leute, die dann vielleicht nicht mal bei der Weltmeisterschaft so irgendwie mitgenommen wurden. Das war einfach, glaube ich, ein unfassbares Moment. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe das auch 3x3 einfach vorher nicht so auf der Rechnung gehabt. Keine Ahnung, die Spielgeschwindigkeit, das ist vielleicht irgendwie nochmal ein noch mehr Level Playing Field, das ist so, da keine so großen Favoriten gibt, sondern irgendwie alles mehr möglich ist und diese Reise dahin, ich meine, keine Ahnung, ob du nochmal durch die Ergebnisse, ob du die so präsent hast, aber es war ein Gefühl, jedes Spiel irgendwie, erstmal überhaupt das Olympiaticket zu lösen, genau, das Olympiaticket zu lösen mit einem letzten Wurf und dann gefühlt jedes Spiel mit einem oder zwei Punkten gewonnen, ständig hinten gewesen, mit vier noch zurückgekommen, dann ist das Ganze passiert, und plus dann Niara und Leonie Fiebig, die diese Wahnsinns-Saison spielt, dann diese Wahnsinns-Playoff-Rekorde der Rookies aufstellt, dann Niara, die eine kleinere Rolle hat oder kaum eine Rolle hat und dann in Spiel 5 irgendwie so ihre Geschichte schreibt. Da haben wir auch noch beide Deutschen, von denen du irgendwie erzählen kannst, dass die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass sie gewonnen haben. Dann sehen wir irgendwie diese, ja, sind sie in New York City und wir sehen ständig, sie sind an der Börse oder sie sind eben bei USA Today oder was auch immer. Oder Good Morning America vielmehr. Das Ganze und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein besonderer Moment gewesen, dass das Ireti beschreibt. Du hast irgendwie die Herren, die so im Jahr voran ihr unglaubliches Moment hatten und dann letztes Jahr oder dieses Jahr kommen so die Frauen dazu und obwohl diese Riesenerfolge noch danach kamen, war es irgendwie schon so ein Zusammensein. Es war schon wirklich in der Halle zu sein, in Berlin war was Besonderes. Weil man eben nicht hatte, genau wie du sagst, du hattest nicht das Gefühl, dass die Fans da sind und jetzt spielen aber erstmal die Frauen, sondern du hattest irgendwie das Gefühl, dass einfach Fans so bei der Mannschaften da und du hast Rockstars in beiden Mannschaften, wo sich die Kinder irgendwie die Seele aus dem Leib schreien, um deren Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das so unter einem Dach, dass das stattfindet, das kann ich Ireti super verstehen, dass es so genau das ist, ja. Und wobei dieses, der Battle of Belém, die Geschichte in Brasilien mit Satu ist ja auch, also haben wir noch nicht erwähnt, was in die nächsten 50 Jahre in die Geschichtsbücher gehört, sportlich. Weil es einfach an Toughness und an wir überkommen zusammen Hürden und Hindernisse für unser großes Ziel, war das ja wirklich eine der vielleicht eindrücklichsten auch individuellen Performances von Satu, an die ich mich erinnern kann. Ja,
ja, es ist so ein mehr so griechischer Heldenmythos als eine Basketballgeschichte. Ja. Linke Schulter kaputt, muss danach operiert werden, wirft mit der rechten, mit der schwächeren Hand weiter und man gewinnt 73-71 gegen Brasilien, um sich für Olympia zu qualifizieren. Das ist für mich meine persönliche Lieblingsgeschichte aus diesem Basketballjahr. Es gibt nichts, was noch mehr die Liebe zum Sport und die Liebe für Einsatz und Kampf und all das, was Basketball und Sport allgemein so groß macht, besser verkörpert als der Satu da in diesem Qualifying Window.
Und sie hat leider einen Preis bezahlt, ja. Also der Preis war halt eben, wenn man sich anguckt, wenig Spiele in den letzten Jahren oder in den letzten, 15 Monaten. Und wenn du jetzt mit den Magenta-Leuten, die wir so in unseren Reihen haben, da haben wir ja wirklich tolle Frauen-Basketball-Experten und Connoisseure und Connoisseurinnen, da ist eher, glaube ich, die Erwartung, dass Satu sich jetzt so ein bisschen auf ihre normale Karriere in Anführungszeichen wieder konzentrieren muss, ja? Um da wieder so Ruhe reinzubringen, um wieder ihren Status sich zurückzuerarbeiten, den sie ja irgendwie hat, aber eben der durch die vielen Verletzungen vielleicht so ein bisschen ins Wankeln geraten ist. Und ich glaube schon, dass diese unglaubliche Heldentat von ihr so vielleicht dafür sorgt, dass wir sie in Zukunft das ein oder andere Mal nicht im DBB-Dress sehen werden. Ja.
Wir wollten uns mal die nächsten Basketball-Jahres-Highlights abholen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da um ähnliche Themen geht. Bei Alex Frisch.
Oh ja.
Bester Basketballmoment 2024. Ich kann mich nicht richtig entscheiden. Ein Kandidat wäre das Qualifikationsturnier der Frauen im Februar in Brasilien. Iriti und ich durften kommentieren aus München, und obwohl wir tausende Kilometer entfernt waren, man hat diese Atmosphäre, das Flirren, die Luftfeuchtigkeit, die Hitze und die Intensität so krass gespürt, und dann eines der aufregendsten, beeindruckendsten Spiele, die wir so erlebt haben. Satu Sabali mit einem Arm, Leonie Fiebig, was für eine Leistung, die ganze Mannschaft. Und dann gewinnen sie tatsächlich in Brasilien gegen Brasilien und qualifizieren sich für Olympischen Spiele. Das war ein krasser Moment. Der andere Moment, der mir auch krass in Erinnerung geblieben ist, wir waren in Paris mit der Familie, 3x3, wir haben Karten bekommen fürs Halbfinale, für diese Session der deutschen Frauen, und wir hatten wirklich schlechte Karten hinter einer Säule und wir haben kaum was gesehen. Wir haben dauernd von rechts nach links uns irgendwie gewiegt und waren dann tatsächlich Zeuge von diesem unglaublichen Game-Winning-Shot von Sunny Greinacher gegen die Kanadierin. Der Schuss hat sie dann ins Finale gebracht. Diese Atmosphäre, Nowitzki unten am Spielfeldrand, die Nationalspielerin irgendwie in den Rängen und Nationalspieler, diese Atmosphäre, der Jubel und einfach die Größe des Moments, das war schon krass. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das sind, glaube ich, die beiden Basketball-Momente 2024 für mich gewesen.
Da haben wir ein bisschen was vorweggenommen, auch wenn ich noch dazu sagen möchte, also wenn ich irgendwen aus dem Publikum hinter einer Säule platzieren würde, dann Alex Frisch, weil der vermutlich oben drüber gucken kann.
Ja, das gibt's aber sonst, ja. Das ist nicht das Einzige. Er sagt auch, er hat die Hitze und die Luftfeuchtigkeit gespürt. Mann, er ist sonst nie in München. Frischi, das ist das ganz normale Studio, entweder hier die Studio 5 oder das Konferenzstudio. Das lag jetzt wirklich nicht an Brasilien, wie du dich da körperlich gefühlt hast.
Vielleicht noch dazu zu erwähnen, aus so ein bisschen amerikanischer Sicht, ne, wir haben ja über den WNBA-Titel schon gesprochen, aber Frauenbasketball hat in diesem Jahr sowieso einen ganz, ganz großen Shift erlebt, nicht nur zum Positiven, auch zum Negativen, ne? Das merkt man jetzt so ein bisschen, dass der öffentliche Diskurs auch über WNBA-Basketball so ein bisschen verroht, aber das kommt wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Territorium, und ich glaube, da muss man Caitlin Clark erwähnen, die ein sensationelles erstes Halbjahr am College gespielt hat, dann eine gute Rookie-Saison. 49 Punkte am 16. Februar, habe ich mir noch rausgesucht, war der NCAA Women's Rekord, ewiger Rekord. Ich habe das Gefühl, dass das auch sowas war, was vielleicht in der populären Wahrnehmung und nicht nur aus deutscher Sicht, sondern gerade auch bei den Amerikanern nochmal so eine Welle der Euphorie ausgelöst hat. Und ich habe wirklich das Gefühl, wir haben über so ideengeschichtliche Entwicklungen gesprochen. Es war das Jahr der Legitimation des deutschen Basketballs. Es war aber auch das Jahr des im Mainstream-Ankommens für mich, des Frauenbasketballs. Ich habe das Gefühl, dass es deutlich größer ist jetzt als noch vor einem Jahr.
Ja, das ist ja quantifizierbar, glaube ich, durch die Zahlen, durch Trikotverkäufe, Aufmerksamkeit, also Klickzahlen, was auch immer. Da siehst du halt auch einfach, dass Sportarten von egal was, egal wo, egal welches Produkt, egal welches Niveau, dass es eben immer davon lebt, dass jemand Besonderes noch daherkommt und du da eben nochmal Geschichten von erzählen kannst. Ja, ich glaube ja sogar, dass die Reibereien, also dieses Gefühl oder diese scheinbare Situation, dass viele der etablierten WNBA-Spielerinnen nicht einverstanden mit der Aufmerksamkeit oder mit dem Hype und mit diesem ganzen Tamtam von Caitlin Clark einfach so happy waren und quasi sie härter angegangen sind als sonst andere Rookies und irgendwie gefühlt tausende Frauen auch jede Chance genutzt haben, irgendwie um Angel Reese's Rookie of the Year Case zu stärken. Also es war irgendwie eine komische Situation, aber grundsätzlich gilt einfach, du brauchst einfach besondere Geschichten, du brauchst besondere Spielerinnen, und es gibt schon wirklich in der WNBA auch einfach herausragende Spielerinnen, deswegen kann ich das irgendwie so ein bisschen das verstehen. Aber ja, wir hatten diesen Moment, glaube ich, letztes Jahr schon bei dem Dreier-Contest, war das Sabrina Ionescu, die...
Dieses Jahr war das 20.
Das war auch dieses Jahr, okay. Das war für mich schon auch so ein initiales Moment, natürlich, was da perfekt ist. Weißt du, du hast einen Skill-Wettbewerb oder was, wo es einen besseren, einfachen Vergleich gibt. Okay, wie viele triffst du, wie viele trifft der andere oder der männliche Counterpart? Und das war für mich schon so ein einschneidendes Erlebnis, aber Caitlin Clarks so generelles... Die Art, wie sie spielt, in welchem Flair, die Würfe, die sie nimmt, die Stepbacks, die sie schießt,
das ist einfach was Besonderes, ja. Und umso mehr Spielerinnen, das wird ja nur einfach dazu führen, dass es mehr und mehr Spielerinnen gibt, die ähnlich agieren werden. Aber es steckt für mich auch trotzdem immer noch so eine kleine Komponente oder zumindest eine Diskussion in den USA da drin, weil du eben jetzt auch wieder eine Basketballsportart hast, wo weiße Athleten oder Athletinnen dominieren oder eine richtig gute Rolle spielen. Ne? Und ich glaube nicht, dass es Caitlin Clarks Erfolg oder Popularität maßgeblich davon abhängt, dass sie weiß ist, aber ich glaube, dass es ein Stück weit auch naiv wäre, wenn man diese Komponente da ganz rausnehmen möchte. Und das ist wahrscheinlich nicht der lustige Magenta-Sport-Jahresrückblick, wo man auch sich darüber unterhalten soll. Aber
Also mit mir wird es nicht zwangsläufig lustig. Also
das ist schon irgendwie so diese College, das war irgendwie, sonst war es so ein bisschen doch diese College-Festung, ja. Ich bin mal gespannt auch, wie die Zahlen jetzt mit Cooper Flag sind, weil du da einfach jetzt wieder den Nummer 1 Pick die hast und der spielt bei Duke und ist weiß und so weiter. Ob sich auch irgendwie dann so der Teil der Demografie in Amerika, der das anscheinend braucht oder der darauf guckt, wie die Athleten aussehen, ob das nochmal irgendwie dafür führt, dass da besondere Aufmerksamkeit drauf liegt. Aber diese Komponente schwang da schon auch immer irgendwie so ein bisschen mit und führt auch dazu, dass ich das leider nicht alles so nur genießen konnte, sondern das war eben dieses ganze Geschichte mit Angel Reese und dann eben auch so ein bisschen diese Debatte um Hautfarbe hat das Ganze manchmal so ein bisschen für mich getrübt.
Mhm. An der Stelle möchte ich nochmal erwähnen, ich weiß nicht, das habe ich bestimmt im Podcast schon mal erwähnt, aber ich finde es immer noch tatsächlich beeindruckend. Sabrina Ionescu, die gegen Steph Curry den Dreier-Contest da diesen persönlichen geworfen hat. Davor fand ja der normale, der reguläre Dreier-Contest der NBA statt. Und Sabrina Ionescu hat außer in diesem direkten Duell gegen Steph Curry die Scores von allen Spielern, die antraten, übertroffen. Also war besser als Damian Lillard, der den regulären Dreier-Contest gewonnen hat. Tatsächlich.
Wir werden das lange nicht sehen, glaube ich. Was war das? 27 von möglichen 30 Punkten? Also dadurch,
das war sehr viel auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr genau.
Nee, es war wirklich was, wo ich dachte, okay, das steht. Das wird vielleicht 5 bis 10 Jahre stehen. Ja. Und wo wir vielleicht da sind, nochmal eins der kleineren Dinge, die wir wahrscheinlich auch nicht besprechen werden, ist nochmal Andy Obst Video. 10 mit links, 10 mit rechts. So. Das ist, als ich die Geschichte gehört habe, der liebe Grüße an den FC Bayern München, ich habe mit dem Pressesprecher generell PR-Mann kurz gesprochen und der sagte zu mir, es gibt ein Video, wo es gab einen PR-Termin, wo Nils Giffey und Andy Obst hingegangen sind und die sind in die Halle spaziert und haben dann war das Gimmick, 10 mit rechts, 10 mit links, wir gucken, wie viel ihr trefft. Und Andi Obst geht in die Halle und es sind seine ersten Würfe und er schießt 10 mit rechts rein und 10 mit links rein. Das kann niemand verstehen, wie gestört das ist. Also sogar, man sieht das Video im Internet und keine Ahnung, jemand wie Bobito Garcia, ich weiß nicht, ob das irgendjemand noch was sagt, früher auch so die NBA Street Videospiele vertont, Playground, Kommentator quasi, Legende, hat alle möglichen andere Sachen dann noch gemacht. So jemand postet das und meint so, und gefühlt die Weltöffentlichkeit hat dieses Video irgendwann mal gesehen. Das sieht so aus, dann, darüber sprechen würde, dann hört sich so an, als wäre Andy Obst quasi in der Halle gewesen und hätte versucht, das zu schaffen. Und dann hat er es irgendwann geschafft. Und das wäre schon einfach, hätte alles in unserem Gehirn gebrochen, was so Wurfverständnis angeht. Das ist nicht passiert. Der ist in die Halle gegangen und hat einfach, das war First Try, pass mir die Pille, 10 mit rechts, 10 mit links, hintereinander, 20 Stück, das ist einfach nicht normal.
Ja, wir müssen irgendwann nochmal einen Diskurs über Andy Obst führen. Ich werde immer so ein bisschen, speziell von Alex Vogel, immer so ein bisschen lustig von der Seite angeschaut, wenn ich ihn unter meine 10 besten Shooter, puren Shooter auf der Welt packe. Nicht Euroleague, sondern auf der Welt. Da guckt mich gerade Alex Vogel. Ich habe es wieder im Live-Kommentar gesagt diese Woche. Und da kriege ich immer so ein bisschen Side-Eye. Aber ich stehe bei dieser Meinung. Wir müssen irgendwann mal diese Liste machen. Aber vielleicht ist da heute nicht der richtige Zeitpunkt beim Jahresrückblick. Bevor wir von dem Thema Damenbasketball vielleicht wegkommen, möchte ich tatsächlich mal einen Shoutout geben. Ich hoffe, mir wird der Podcast nicht weggenommen dafür. Aber für einen anderen Podcast, unser guter Freund und einer prägender Gesichter der Basketball-Journalie, Dre Vogt, macht seit ein paar Wochen, Monaten diese Serie We Rise bei seinem Podcast Got Next, wo er die weiblichen Protagonistinnen des Basketballs aus deutscher Sicht interviewt. Lange, tolle, in-depth-Interviews, mega cool. Schaut euch das an bei Got Next. Per ist ja auch regelmäßig zu Gast dort. Und das ist wirklich, also es ist fantastisch, fantastisch gemacht. Große Hörempfehlung an der Stelle. Ich hoffe, die sei uns vergönnt, mal zum Jahresende auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit teilen, oder? Oder meinst du, wir werden jetzt, ich werde jetzt rausgeworfen? Naja, ist egal.
Dann rausgeworfen nicht, so. Ein kleines Rüffeln, vielleicht wie Abmahnung vielleicht geht raus. Aber sonst.
Eine kleine Abmahnung, okay. Damit kann ich leben. Ich würde sagen, wir wissen tatsächlich vorher nicht, was die Lieblingsmomente unserer Magenta Sportbeteiligten sind, aber dann hören wir doch einfach mal bei Jan Lüdecke rein. Jan Lüdecke.
Ich habe eigentlich zwei absolute Basketball-Highlights im Jahr 2024, beide in der Euroleague. Wir durften ja vor Ort das Final Four in Berlin begleiten und da saßen wir einfach wirklich in einer Reihe vor dieser Horde an Panathinaikos-Ultras, die da eine unfassbare Stimmung abgerissen haben. Das so nah, hautnah zu erleben, das war wirklich unglaublich. Und dann muss ich auch sagen, die Eröffnung des SAP Garden, also das erste Spiel der Bayern Basketballer dort, mit einem unfassbaren Spiel, mit einer unfassbaren Stimmung, war geil. Und dass sie dann die ersten acht da gewinnen, das war einfach unglaublich. Also das waren meine zwei absoluten Highlights dieses Jahr.
Ja, Per, ich weiß gar nicht, warst du auch bei dem ersten Spiel dabei im SAP Garden? Ja, du warst auch mit dabei. Und beim Final Four in Top Four, Final Four, wie auch immer, in Berlin vor der Euroleague natürlich auch. Und du hast ja im Gegensatz zu Jan auch noch die Panathinaikos-Fans tatsächlich vor Ort miterlebt. Also vieles von dem wirst du ja auch teilen können. Auf
die also nochmal, ich bin, Jan kommt ja aus dem Rugby, da gibt es sowas wie richtig geile Stimmung, gibt es halt nicht. Deswegen kann ich schon verstehen, dass wenn dann 3.000, 4.000 Panna-Fans hinter ihm sitzen, dass ihn das nachhaltig beeindruckt. Ich fand, das Final Four war auf jeden Fall eins meiner Highlights. Ob des Finales, auf jeden Fall. Ob aufgrund von Ataman, aufgrund von Panna, aufgrund von Slukas, aufgrund von den irgendwie fast die Metapher, die Real Madrid uns angeboten hat in diesem Spiel, wo ja quasi die ganze Saison drinsteckte, nämlich dominante erste Halbzeit, ich glaube 41-27 vorne und dann in der zweiten Halbzeit verlieren sie sich völlig, verlieren ihre Offensive und Ataman geht tatsächlich mit der Doppelfaust geht da raus. Deswegen war es für mich ein absolutes Wahnsinns-Highlight. Die Fans waren gut, aber trotzdem wünsche ich mir manchmal einfach, wenn ich 4.000 Fans sehe und ich genieße das, dann wünsche ich mir einfach 10.000 davon und 10.000 in einer anderen Farbe auf der Gegenseite. Aber das wird Wunschdenken bleiben.
Das wird jetzt alles besser in Abu Dhabi.
Ja, das wird alles besser. Aber nein, das war auf jeden Fall Highlight. Und ja, das Realspiel, da wussten wir dann quasi, Saison geht los. Wir, glaube ich, alle Beteiligten, die irgendwie Stakeholder sind im FC Bayern München, die wir ja quasi auch sind als übertragende Fernsehstation, nenne ich uns mal. Keiner weiß, wo richtig die Reise hingeht beim FC Bayern. Fragezeichen mit dem Roster versehen. Und wir wissen noch nicht um vielleicht die Schwere der Verluste auf Seiten von Real Madrid, wie sich das wirklich auswirkt. Und dann gewinnen sie halt dieses erste Spiel und es ist einfach so Ungläubigkeit und irgendwie, man denkt einfach nur, ja, also man hat ich habe Verantwortliche danach gesehen vom FC Bayern München oder Spieler und wie auch immer und einfach da war so eine Ausgelassenheit, die du normalerweise nicht nach einem Sieg so zum Start einer Saison nicht siehst. Aber du hast einfach schon gemerkt, okay, man war froh, weil alles wäre möglich gewesen. Es wäre möglich gewesen, du machst das Ding voll, verlierst mit 25 gegen Real Madrid und so, sofort wird eben eine kleine Nadel in diesen Luftballon gestochen und genau das Gegenteil passiert, sondern es ist der Impuls, dieses initiale Moment, das dafür sorgt, dass irgendwie echt in München mit jetzt auch Stand heute einfach eine wirklich gute Basketballstimmung ist, oder? Du warst jetzt gerade gegen Panada, das war schon auch das Niveau der Fans ist einfach also für mich auf einem Niveau, was ich nicht hätte erwartet hätte, vor allen Dingen als Chefzyniker, was die Basketballstadt München angeht.
Es macht sehr viel Spaß im SAP Garden. jedes Mal eigentlich, jetzt natürlich auch Panathinaikos da auf der Kurve drüben, das heißt, da ist nochmal ein bisschen extra Feuer drin, man war auch tatsächlich gegen Panna wieder nah dran. Wenn wir schon bei diesen der FC Bayern Basketball-Momenten sind, dann müssen wir natürlich nochmal auf Andi Obst zu sprechen kommen und seinen Euroleague-Rekord. Auch da warst du ja dabei. Der Live-Call wird in die Geschichte eingehen, ist für die Ewigkeit. Da ist er! Da ist er! Du und Corndog ist auch das perfekte Duo tatsächlich für so einen Rekord.
Glaubst du? Ich weiß es nicht genau. Also es war zumindest das perfekte Spiel, glaube ich gar nicht. Aber ich glaube, das perfekte Spiel war einfach, es ging um nichts. Also es war ja quasi, das Spiel war vorbei. Das ist dann natürlich angenehm, ne? dass du dich dann auch darauf einschießen kannst und es gibt nur noch das und dass er eben noch die Würfe kriegt und es wäre so dreckig gewesen, wenn es nicht mehr geklappt hätte. Das war wirklich so, weil es war ein toller Sieg der Bayern. Und wenn aber dann nicht noch irgendwie dieses i-Tüpfelchen Elfter Dreier gekommen wäre, dann wäre man irgendwie nach Hause gegangen und es wäre irgendwie auf eine komische Art und Weise unbefriedigend gewesen, obwohl Andi Obst 10 Dreier getroffen hätte und bei FC Bayern München in der Euroleague mit 20 Punkten gewonnen hätte. So. Deswegen war dieses Ding am Ende war sehr, sehr wichtig.
Am gleichen Abend übrigens, wie dieser Ausbruch von Andi Obst, hatten wir die drittbeste, zweitbeste, ich hätte es vorher nochmal recherchieren sollen, zweitbeste Scoring-Leistung in der DBB-Geschichte. Ist jetzt vielleicht kein so Highlight-Moment, weil man gleichzeitig verliert gegen Schweden, aber es war die zweitmeisten Punkte in einem Spiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft von David Krämer gegen Schweden im Auswärtsspiel. Ein für mich wahnsinnig interessanter Moment, weil er so vergessen wurde im Nachhinein, habe ich das Gefühl, ne? Also einfach durch die Niederlage und durch Andi Obst am gleichen Abend.
Ja, umso schöner ist es, dass wir, du hast es gerade angesprochen, dass wir manche Sachen einfach nicht mehr gebührend besprechen. Zum Glück gibt es den einen oder anderen sehr fachkundigen Basketballjournalist, der auch immer noch ein Auge auf die ACB hat, wenn wir schon Shoutouts geben. Ich glaube, es war Manuel Baraniak, der jetzt in den letzten Tagen das schön zusammengestellt hat, was Krämer da gerade leistet. Und nochmal ein Shooting Guard, ein Kreativspieler, den wir normalerweise nicht, der nicht gesetzt ist in einem Zwölferkader der Nationalmannschaft, macht erstens 43 im DBB-Dress und zweitens jetzt quasi zweimal hintereinander mehr oder 30, einmal 27, einmal 30 in der ACB für, ich weiß nicht, wo Teneriffa steht. Ich glaube, die waren lange Erster, jetzt müssten die immer nur ersten drei, glaube ich, sein. Ich habe schon länger nicht mehr geguckt. Aber in der Tradition, dass wir eben nicht deutsche Spieler ausgebildet haben, die denen du den Ball gibst und die sich selber Würfe kreieren, sondern es waren eher irgendwelche Formen von Rollenspielern oder eben Center, und dass wir jetzt einen Shooting Guard haben, der in der ACB einfach regelmäßig die Lichter ausschießt, ist genau sowas, was wir ganz anders besprochen hätten vor 3-4 Jahren und was jetzt einfach Teil des Ganzen ist, dass wir das mit einem so kleinen Nicken zur Kenntnis nehmen.
Teneriffa Dritter in der ACB, musste ich auch nachschauen, habe ich jetzt natürlich nicht, ich will jetzt nicht so tun, aber 6-0 in der Basketball Champions League, also da läuft es auch ganz gut für David Krämer und Co. Dreht für alles vielleicht ein bisschen zu weit ab von unserem Jahresrückblick, aber wie gesagt, wir sind auch keine Experten im Thema, natürlich hatten wir
das ist Ihre Schuld. Wenn die uns beiden hier hinsetzen, dann müssen sie damit rechnen, dass das nicht so minutiv durchorganisiert ist. Ja, was sollen sie machen?
Ja, schon. Ich habe das Gefühl, wir werden mindestens 15 wichtige Momente verpassen, aber es ist dann eben so. Lass uns doch, weil uns beiden der Fokus ja oft fehlt und du schon von fachkundigen Basketballjournalisten gesprochen hast, lass uns doch den fachkundigsten mit dazu holen, mit einer Stimme von Lukas Feldhaus.
Oh ja.
Hallo, hier ist Lukas Feldhaus aus der Redaktion und mein Highlight des Jahres neben denen, die sicher schon oft genannt werden, 3-3 Frauen, Olympia, ist das Berliner Spiel gegen Mainern, dieses Comeback mit 7 Profis. Und da war einfach eine Wahnsinnsenergie drin und das war für mich eines der Highlights des Jahres.
Deutlich kürzer, als ich es erwartet hätte für Lukas Feldhaus, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, wir machen den Podcast so für 40 Minuten und dann lassen wir Lukas Feldhaus reden und dann sind wir durch. Aber ja, natürlich Alba Berlin in der Euroleague, ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben.
In der Highlight-Sendung, in der Highlight 24 ist Alba Berlin noch nicht zur Sprache gekommen. Das
verwundert einen. Das verwundert, ne? Aber jetzt, jetzt haben wir sie ja. Also gegen dieses Comeback, Mailand. Ja. Ich habe immer das Gefühl, es ist bei Alba so, ich habe eine schwierige Beziehung zu diesem Alba-Team. Ich glaube, du hast das auch schon mal verbalisiert. Es ist so merkwürdig zu bemerken, dass es ja manchmal geht und man dann manchmal das Gefühl hat, es geht gar nichts. Und deswegen ist es auch jetzt nicht wirklich so ein Underdog-Team, mit dem ich connecte. Ich weiß nicht, ob das dir anders geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, mir gibt das nicht so dieses Gefühl, was auch Lukas Feldhaus gerade da beschrieben hat.
Ja, das kann ich, glaube ich, gut nachvollziehen, weil in diesem Underdog, in dieser Mentalität oder was man dann wirklich wertschätzt, schwingt ja auch mit, dass du es quasi dann, dass du immer mit diesem gleichen Einsatz agierst, ja, und das haben wir halt auch schon gefühlt 20 Mal erzählt. Das Problem ist halt, dass du in der Euroleague zu nah dran bist. Dieser Sieg war natürlich heroisch. Das kann ich, ich finde es auch cool, dass Lukas so ein bisschen out of the box so das Ding anbringt, weil es gibt manchmal einfach Spiele, die andere Leute vielleicht der Basketballnation einfach kurz gesehen haben oder vergessen haben oder gar nicht mitbekommen haben und dich selber hat das irgendwie berührt oder einfach wirklich tief beeindruckt. Das finde ich deswegen, das gibt dem Ganzen jetzt was Individuelles. Das finde ich schön, aber ich kann das nachvollziehen. Ja? Ich meine, sie haben gestern was, die haben jetzt in Berlin wieder vor 2-3 Tagen mit 20 gegen beim MBC verloren oder so. Das ist halt,
ja, beim MBC.
Ja, das ist eben dann nicht das, was du diese kleine gierige Underdog-Truppe, die in der Euroleague ab und zu mal kurz davor ist, den großen Bein zu stellen, was ja super sympathisch ist, gerade wenn du Berliner Jungs und junge Spieler in den Reihen hast. Aber dann, wenn sie, wie gesagt, für mich ist dann wahrscheinlich eines der Lowlights dieses Jahres eben diese erste Halbzeit gegen Ludwigsburg zu Hause, wo sie gefühlt 25 hinten sind. So. Und dann wird es halt einfach schwieriger, wenn du das Gefühl hast, die nehmen halt auch manchmal einfach den Fuß vom Gas, gerade in der Phase, wo sie jetzt wieder Momentum bilden sollen. Aber ich glaube, für den Jahresrückblick ist Alba Berlin jetzt auch genug besprochen worden.
Okay, ja, ich glaube, da hast du absolut recht. Dann holen wir uns noch unsere letzte Stimme ab. Vielleicht gehen wir da so ein bisschen auch in die NBA, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Wie gesagt, wir kennen aber die Nachrichten wirklich vorher nicht. Alex Vogel ist unsere letzte Stimme aus der Redaktion.
Mein Jahreshighlight war das Euroleague-Finale in Berlin zwischen Real Madrid und Panathinaikos mit den Panathinaikos-Anhängern gröhlend, singend, rauchend und am Ende feiernd, genau 14 Zentimeter hinter uns, wo wir kommentiert haben. Das war dann doch ein sehr einzigartiges Erlebnis mit Real, die das erste Viertel komplett dominiert haben, alles getroffen haben, aber hinten raus ging dann so gut wie gar nichts mehr. Und dann hat es mein Lieblingsspieler auf europäischer Ebene in Kostas Sloukas hinten raus gedreht für Panathinaikos. Unter anderem er, insgesamt das sicherlich mein Jahreshighlight.
Ja, wir sind nochmal beim Final Four. Ich finde es interessant. Er findet es gut, wenn hinter ihm Panathinaikos-Fans rauchen in der Halle. Wenn ich rauchen gehe, dann schimpft er mich immer. Das ist die kognitive Dissonanz.
Ja, ich habe das auch. Da war viel Interessantes dabei. Auch, dass er genau den Abstand auf 14 Zentimeter, ich weiß nicht.
Womit das gemessen wurde, meinst du? Nee, das ist zum Jahresrückblick nicht angebracht, Per.
Okay.
Gott. Ja, es sind halt doch zwei Jugendliche, zwei Pubertierende, die diese Sendung hier moderieren. Ja, wir haben über das Final Four gesprochen. Ist es auch mit so ein bisschen schon vorausgreifender Nostalgie zu sehen, dass zumindest ist es meine Vermutung, dass auf Perspektive auf die nächsten Jahre das letzte echte Final Four war, bevor es zu einer Farce wird?
Ja, vielleicht das schon. Ich glaube aber trotzdem auch, dass so, ja, die Basketball-Journal ja öfter auch mal richtige Fannähe braucht. So, das ist wahrscheinlich, ich glaube tatsächlich, dass es das Beeindruckende war, dass du mit so einer Art von Intensität irgendwie in Berührung kommst. Und das hast du, glaube ich, wenn du dich in den deutschen Hallen bewegst, hast du das einfach nicht. Also im Positiven wie im Negativen. Weil du, auch wenn es, glaube ich, jetzt, ohne jetzt Alex und wer war es noch,
Lüdecke. Jan Lüders.
Genau. jetzt als Highlight war es ja auch schon die ersten Viertelstunde oder die ersten 20 Minuten, glaube ich, nicht so nur positiv. Also wenn ich mich an die Gesichter erinnere, dann wirkt es auf mich, als wäre das gerade, weil Alex musste ja arbeiten. Alex hat ja auch kommentiert, ich glaube, eins der Spiele, während die Leute direkt hinter ihm saßen. Und hatte das ja schon noch was Bedrohliches, gerade wenn Masken dabei sind oder, weißt du, so Sturmhauben und so. Aber ich glaube einfach, dass das diese Intensität oder die Nähe dann einfach dafür gesorgt hat, dass es den Leuten in den Köpfen geblieben ist. Ja. Und bei Alex ist natürlich auch weitaus das Sportliche, wenn er sagt, dass Lukas einer seiner Lieblingsspieler ist und es ist der Mann, der wechselt von, also vom Hofgejagt auf der einen Seite und das ist ja wirklich die Streitfigur, der das Spiel dann zumacht. Und dann gewinnen sie auch noch 3-2 später in der griechischen Liga. Das war ja natürlich dann auch eine krasse Phase. Und wenn man es mit Lukas hält, dann waren das ja absolute Traumwochen einfach.
Wir haben ja Abu Dhabi schon kurz angesprochen. Ich glaube, auch die Stimmen werden ja immer lauter, die große Sorgen haben über das als Austragungsort, weil ich glaube nämlich, dass genau das dadurch verloren gehen wird. Fernnähe wird endgültig weg sein.
Interessant, dann lass uns mal kurz dabei bleiben, weil ich hatte nur so eine kleine Liste, eine sehr kleine Liste, weil ich habe schon damit gerechnet, dass deine Antworten mir viel zu lang werden. Ich hatte mir zum Beispiel aufgeschrieben als Highlight-Fragezeichen Matt Ishbia, Owner der Phoenix Suns, setzt alle Preise in seiner Arena, wie auch immer sie heißt, auf $2.
Das ist ein Wahnsinn, Wahnsinn. Als Jahreshighlight, interessant.
Lass mich kurz meinen Case machen, als Fragezeichen. Mhm. So. Das heißt, Cola 2 Euro, Bier 2 Euro, Hotdog $2, natürlich alles Dollarpreise. So, das war eine Nachricht, die fand ich erstmal natürlich, die nimmst du auf und man kann sagen, es ist ja vielleicht einfach so eine schöne, kleine, nette Geste. Man kann dem mit viel Zynismus begegnen, wenn man nämlich sagt, wenn die Tickets trotzdem $250 kosten und das heißt, es ist der Private Equity Banker, der mit seiner Familie, mit seinen 5 Kindern oder mit seinen 2 Kindern dahin geht und sie sind zu 5 und sie zahlen 800, 900.000 Dollar für die Tickets und derjenige spart sich dann noch $20, weil F&B, Food and Beverage, auf einmal jetzt dramatisch die Preise gesenkt hat. So, was hat das wirklich für eine Aussagekraft? Wenn man es aber möchte und wenn man sich das herbeisehnt und wirklich sagt, es gibt ein eklatantes Problem, gerade in der NBA, was Crowds angeht, wenn ich zum Beispiel in Oakland beim letzten Spiel der Golden State Warriors im Oracle Arena war und jetzt gibt es dazu einen Vergleich zu, was in San Francisco passiert und überall Abu Dhabi in der Euroleague, wenn man sagt, welche Fans werden in der Lage sein, in dieser Halle zu sein, gibt es ja das große Problem, dass einfach die Stimmung an vielen Orten, an vielen auch traditionsreichen Basketballorten verloren geht, weil die Ticketpreise nur noch eine bestimmte Art von Fan quasi erlauben, dass sie da reinkommen. Und wenn man jetzt argumentieren würde, dass das vielleicht das erste Zeichen, das erste Mal war als kleine Zäsur, dass ein Owner sagt, es ist vielleicht, ich versuche, dass diesen ganzen Ketchup, der auf meinem Teller ist, irgendwie wieder ein bisschen in die Flasche zu bekommen. Und ich möchte es wieder ermöglichen, dass Leute, die eigentlich vor 20 Jahren oder seit 20 Jahren schon in die Halle kommen und die aber lauter sind als die Leute, die irgendwie da als Event-Fans mal vorbeikommen, aber Kohle haben. Und deswegen war das zumindest mal vielleicht als ein kleiner Denkanstoß und gehört für mich tatsächlich auf irgendeine Art und Weise hier rein.
Matt Ishbia ist ganz interessant. Ich vertraue keinem CEO auf der Welt weiter, als ich ihn werfen kann. Aber
Wie glaubst du, kannst du ihn werfen? Wenn er mitmacht, wenn er sich nicht sträubt. Sag mal, wenn er so, also er darf keinen Schwung holen, aber...
Ich habe ein bisschen Ringen-Erfahrung. So ein German Suplex. Mhm. Das sind so ein, ich sag 20 Zentimeter. Weiß ich nicht genau, wie weit
man halben Meter. Sag mal, du wirst einen halben Meter.
Halben Meter, ja, schon. Er hat im Gegensatz zu anderen CEOs und Eigentümern ja tatsächlich eine Basketball-Vergangenheit. Mhm. Ist ja NCAA-Champion geworden, sogar mit Michigan State. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass er mehr als andere vielleicht tatsächlich so ein bisschen die Stimmung und dieses Community-Ding im Kopf hat, wenn er sich dieses Basketballteam kauft und versucht, diese Stimmung wieder zu verändern. Ich bin aber so zynisch, dass ich eigentlich ganz andere Dinge vermute. die da dahinter stecken, aber da würden wir jetzt viel zu weit wegkommen davon. Ich gebe ihm mal Benefit of the Doubt und wir warten mal ab. Es ist natürlich jetzt für den Moment cool. Und die Tickets, ich habe gerade mal parallel geguckt, wie teuer die Tickets sind bei den Phoenix Suns. Im Vergleich zum Madison Square Garden oder Brooklyn ist es ein Witz. Es ist dirt cheap. Also da kommt man schon offenbar für relativ billig davon bei so einem Familienausflug. Aber warten wir mal ab. Ich bin da immer sehr skeptisch. Erstmal. Wie kommen wir hier jetzt wieder? Lass uns doch mal mit einem NBA-Jahreshighlight vielleicht weitermachen. Wir hatten im Januar, bevor dann die Regeln geändert wurden in der NBA, diese Januarwoche mit 70 Punkten von Joel Embiid und vier Tage später 73 von Luka Doncic. Jetzt, da die Regeln verändert sind und in der neuen NBA-Saison tatsächlich solche Scoring-Outbursts nicht mehr passieren in der Regelmäßigkeit, vermissen wir das? Solche Momente?
Nein, wir vermissen das, weil es wird der ein oder andere Moment immer noch kommen. Was waren es jetzt gerade? 55 von Jalen Brunson, glaube ich. Ja, ich glaube, wir bekommen die große Freude über diese Scoring-Outbursts zurück. Ich glaube, dass das was Gutes ist. Es wird kurz wehtun, weil sie ausbleiben. Oder es wird auch nicht wehtun, weil sie ausbleiben. Aber sie werden kurz weg sein. Und dann werden wir wieder gegroundet. Dann erden wir uns wieder. Das ist wie so eine kleine, wenn man zwei Tage irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, fastet und unsere Geschmacksknospen wieder empfänglich werfen für die Genüsse, die es so auf dieser Welt gibt. Und dann werden wir auch wieder uns über 60-Punkte-Spiele freuen können wie die Kinder und nicht irgendwie das mit, ja, einfach mit Ekel wahrnehmen, wenn irgendwie gefühlt jede zweite, dritte Woche sowas passiert.
Was hattest du denn noch auf deiner Liste, Per? Du hast erwähnt, du hast noch ein paar Punkte.
Ich hatte zumindest den Run bis in die Finals von Dallas noch auf der Liste.
Hat sie auch damit gerechnet, dass das bei Birdie vorkommt, ja?
Ja, hätte ich vielleicht auch gedacht, weil einfach, ich glaube, meine Basketballbeziehung zu Luka Doncic ist wahrscheinlich das, was mich die nächsten 5, 6, 7 Jahre mit am meisten umtreiben wird. Es gibt keinen Sportler in meinem Dasein, in meinem ärztlichen Dasein, wo ich mir so unsicher bin, ob ich das jetzt wirklich so grausam finde, dass ich es ausmachen muss, oder dass ich so verzückt bin, dass er mein absoluter Lieblingsspieler ist. Und die Schwünge sind so riesengroß, dass ich sehr glücklich war, als es so wirkte, dass er wieder zu seinen Winning Ways zurückfindet, dass es wieder, ja, einfach ein bisschen weniger stehen bleiben, nicht zurücklaufen, nicht verteidigen, getoastet werden, beschweren, out of shape sein, wissentlich, alle wissen, morgens ein Do-or-Die-Spiel und du bist bis 4 Uhr in der Shisha-Bar und säufst direkt nach Spielschluss, hast du wieder 8 Bier und 2 Rakia getrunken. So auf diesen Switch, auf den man wartet, dass der umgeschaltet wird, gefühlt für immer. Dass es nicht mehr heiß-kalt ist, sondern dass wir wissen, okay, der wurde 25 und dann begann ein neuer Karriereabschnitt für Luka Doncic. Und Stand heute, ich weiß es einfach immer noch nicht. Ich weiß es nie, ich werde wahrscheinlich nie wissen, was ich davon halten soll, was passiert. Und jetzt sind wir schon an einem Punkt, wo wir uns schon quasi Vintage-Luka oder Throwback-Luka-Clips angucken können aus seinem ersten Jahr in der NBA oder aus seinem letzten Jahr bei Real Madrid. Und wir sehen Bewegungsmuster, die nur noch sehr wenig was damit zu tun haben, wie er sich heutzutage bewegt. Und er ist jetzt Mitte 20 und das ist verstörend. Und deswegen war diese Zeit letztes Jahr vor den Finals einfach für mich was einfach unglaublich viel Bock gemacht hat, gerade gegen die Timberwolves. Ja, das war bis dahin auf jeden Fall ein Highlight.
Ja, ich überlege noch, was wir für Highlights aus der NBA-Sicht haben. Ich meine, das sind vor allen Dingen natürlich Highlights aus deutscher Sicht. Ich glaube, Victor Wembanyama zu erleben in der Liga ist eigentlich jede Nacht ein Highlight. Kommt jetzt auch gerade an, so unter den Top-10-Spielern der Welt. Ich glaube, da kann jetzt mittlerweile keiner mehr dagegen argumentieren. Mit Blick auf amerikanische Basketball, natürlich Olympia, diese unglaubliche Finale, dieser unglaubliche Ausbruch von Steph Curry. Vielleicht das letzte große Hurra eines der besten Spieler aller Zeiten, das wir da erlebt haben.
Ja, Halbfinale und Finale sogar. Also, ja.
Ja, genau. Ja. Gegen Serbien im Halbfinale, dann gegen Frankreich, dieser letzte Wurf, wo er auf dem Flügel auf der einen Seite Kevin Durant hat, auf der anderen Seite LeBron James, zwei Mann auf ihm und der nimmt den Wurf und macht ihn. Das war noch ein letztes Mal Vintage Curry und vielleicht ist das auch so ein Ding, das man in diesen Jahresrückblick mal reinpacken kann. Wir haben Chris Paul, der 40 ist. Wir haben LeBron James, der wird bald 40. Wir haben Steph Curry, der ist 37. Wir haben Kevin Durant, der ist, glaube ich, 36. Klay Thompson, 34. Die Generation wird nicht mehr lange da sein. Haben wir eine neue Generation an Gesichtern für diese Liga, die mit dieser alten Generation mithalten kann?
Nee, mit der alten nicht. Das ist, glaube ich, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen als NBA-Head, aber ich glaube tatsächlich, also erstmal glaube ich, dass Steph Curry länger spielt, als wir glauben.
Ja. Er flirtet schon sehr oft in letzter Zeit in Interviews mit, wann es vorbei sein wird.
Glaube ich trotzdem nicht. Also findest du sie, wenn du ihn beobachtest, hast du schon mal bei ihm Tage gehabt oder Spiele gehabt, wo du dachtest, es wäre mir lieber, wenn er bald aufhören würde?
Oh ja. Diese Saison öfter schon.
Okay.
Er wirkt, also er trifft natürlich seinen Wurf immer noch wie kein anderer auf der Welt. Aber jedes Mal, wenn er in Korbnähe abschließen muss, mit irgendeiner Form oder auch nur Bedrohung von Kontakt, hat man das Gefühl, oh, okay. Mhm. Ich glaube, es wird langsam Zeit.
Ah, krass, okay. Ja. Okay, ja, gut, dann bist du mir da einen Schritt voraus, dann streiche ich das wieder. Aber nein, das ist nicht eine, also es gibt einfach auch so ja, wie soll ich das beschreiben? In verschiedenen Generationen oder es gibt einfach dekadenübergreifend dann einfach ein, zwei Gesichter, die so viel Strahlkraft haben, dass wir das nie wieder, also dass wir das dauert dann einfach wieder, bis so jemand vorbeikommt. Ja. Also man kann froh sein, dass Wemby da ist. Ich glaube, wenn du Wemby rausnehmen würdest, dann wäre es jetzt nicht trostlos. Du hast natürlich Ant-Man und so weiter, aber es fehlte mir so ein bisschen dann auch vielleicht an Gegenspielern oder an wirklich, keine Ahnung, großen, interessanten Stories, aber nochmal LeBron James, das wird die polarisierendste Basketballgeschichte gewesen sein, die wir erleben, ja. Also nochmal, ich glaube nicht, dass sich das heute jemand, der heute der 15 ist oder 20 ist, kann sich nicht vorstellen, wie sich das 2010 angefühlt hat, wenn, keine Ahnung, sei es, oder er gegen Boston oder dann die Finalniederlage gegen Dallas, es war einfach, man wusste nicht, ob das den brechen wird. So. Man wusste, also es gab so viele Menschen, die auch einfach gefühlt irgendwie ein persönliches Problem hatten mit der Art, wie er das seinen Wechsel kommuniziert hat, mit dem, wer er war, mit The Chosen One Tattoo auf seinem Rücken und so weiter. Das war so groß, der Fokus war so groß darauf, ob er einen Ring oder ob er zwei Ringe gewinnt oder ob er ringless bleibt, ob er choked in Finals. Das war so unglaublich groß, du konntest kein Spiel verpassen, weil du einfach die Storyline, es war wie in einem Film quasi, du willst einfach wissen, wie der Film weitergeht oder ausgeht und ja, okay, Jason Tatum gewinnt dann seinen ersten Ring, so, das ist so, okay, aber es ist Lichtjahre von all dem entfernt und ich wüsste auch nicht, bei welchem Superstar das jetzt wieder so gehen könnte, so. Giannis hat einen gewonnen, das heißt, da wird das auch ausbleiben, aber so diese grundsätzliche Frage, wer bist du von einem Sportler, der offensichtlich aber schon der Beste ist und trotzdem wissen wir nicht, was wir von ihm halten sollen, in der ersten Generation Internet, Meme, Social Media, das werden wir, glaube ich, nicht nochmal bekommen.
Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Alten den Jungen da massiv im Weg stehen, dadurch, dass sie einfach nicht schlechter werden und aufhören. Ne? Also LeBron und Curry haben wieder Christmas Day gegeneinander gespielt. Dafür waren Oklahoma City Thunder nicht da, zum Beispiel die jungen aufstrebenden Teams. Ich meine, Shai Gilgeous-Alexander sollte eigentlich eines der größten Gesichter dieser Liga sein und gefühlt sieht man den nie irgendwo. Und ich glaube, auch deswegen kommt das nicht so auf. Ich habe das Gefühl, wenn LeBron, Curry, Durant, gerade diese drei einfach in den Hintergrund treten würden oder irgendwo nur noch Rollenspieler wären, hätten wir eine ganz andere Diskussion über die aktuellen Stars. Aber es sind halt immer noch diese super, super, super duper Stars, die, auch wenn sie vielleicht sportlich gar nicht mehr so relevant sind, abgesehen von Kevin Durant, der immer noch so spielt wie vor 10 Jahren und leider in einem Team ist, das fürchterlich schlecht ist.
Aber am Ende sagst du, wenn du die drei Namen nimmst, Kevin Durant, sind wir uns beide wahrscheinlich einig, dass er, also ich würde sagen, ist der beste Scorer aller Zeiten, vielleicht der zweitbeste Scorer aller Zeiten, vielleicht maximal Top 3. Ja, also quasi 50-40-90, 7-Footer mit Handles. So, ja. Okay. Dann hast du LeBron James, einer der zwei besten Spieler aller Zeiten, und Steph Curry, der beste Werfer aller Zeiten. Also, es sind schon auch nicht nur so irgendwelche Storylines oder Geschichten oder Persönlichkeiten, sondern es ist auch einfach faktisch, am Ende des Tages, wenn du überspitzt sagst, der beste Scorer aller Zeiten, der beste Spieler aller Zeiten und der beste Werfer aller Zeiten. So, das ist doch schon, nicht in einer Age Group, ich meine, Curry ist ja auch noch eine Generation ein bisschen danach, aber das ist auch einfach so schon eine Ansage. So, wann soll sowas nochmal parallel
aufkommen? Gleichzeitig haben wir Nikola Jokic, wenn wir ganz ehrlich sind, ein Spieler, der wahrscheinlich unter die Top, wenn it's all said and done, ne, an was auch immer man das dann bewertet. Aber der Track Record bis hierhin ist nicht schlechter als von irgendeinem anderen Spieler in der NBA-Geschichte. Er ist wahrscheinlich, wenn er aufhört, jetzt einer der Top 10 Spieler aller Zeiten und nicht ansatzweise die gleiche Aufmerksamkeit.
Ja, wie zu Recht. Er hätte es nicht härter versuchen können zu vermeiden, dass irgendjemand sich interessiert dafür, was er in der NBA macht. Also es gibt wahrscheinlich Leute zu Hause, serbische Basketballhörer, wir haben wahrscheinlich 5 davon, die sagen, einer ihrer Highlights war, nach Sieg der Bronzemedaille der serbischen Nationalmannschaft, Jokic in der Form euphorisiert von einem Basketballergebnis zu sehen, war deren Highlight des Jahres. Weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass es das gibt oder ob wir das nochmal sehen können. Weil wer so einen Ring gewinnt und sich so das ostentativ zur Schau stellt, dass es ihm nicht juckt, was in dem Zirkus NBA aus seiner Sicht passiert, so dann, was sollen wir da besprechen? Er müsste einfach einmal im Interview sagen, amerikanische Spieler sind soft. So. Und dann hätten wir für die nächsten 5 Jahre hätten wir eine so wunderbare Zeit. Dann würden wir einschalten und das angucken, wie Leute versuchen, ihn zu verprügeln und er, keine Ahnung, vielleicht seine Brüder wieder ins so irgendwo Marcus Morris da angreifen. Aber die Form von der jetzt, und wenn du mir so eklatant so zeigst, auch dass der Unterschied zwischen in Anführungszeichen echtem Basketball und dem, was du in der NBA anscheinend als deinen Job ansiehst und für dich persönlich, der so groß ist, wie soll ich dann zu Hause mitfiebern? So?
Fair. Absolut fair. Fair Pair, vielleicht auch das eine neue Kategorie. Wir sind jetzt schon ganz schön lang unterwegs. Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
Nee, bestimmt. Unsere Zuschauer haben wir irgendwas vergessen bisher nur.
Unsere Zuhörer haben wir vergessen.
Zuhörer.
Das sollte keine Korrektur sein. Das war mehr klar. Unsere Zuhörer wollen wir natürlich unter keinen Umständen vergessen. Was haben wir denn dabei von unseren Zuhörern, Per?
Wir haben ein paar bizarre Sachen. Wir haben dabei. Also ich habe eine Basti-Geschichte bekommen von unserem Produzenten und du hast eine Per-Geschichte bekommen, glaube ich.
Das ist korrekt. Beginn doch du mal.
Meine Geschichte ist sehr schnell erzählt. Es gibt anscheinend Menschen, die diesen Podcast hören, die sich die Mühe gemacht haben, ein selbstgebautes Memory zu basteln.
Wow.
Okay, so weit so gut, so weit so normal. Mhm. Ich meine, wer bastelt nicht selber gerne Memories? Nee,
finde ich tatsächlich schon jetzt krass. Ich würde das nicht machen.
Und wir haben ein Foto geschickt bekommen von diesem Memory, aber nicht so, nicht gestaged, sondern quasi, ich glaube, so ein bisschen echt in so einem Spielmoment. Und es sind 2 Karten umgedreht und eine ist Steph Curry und eine ist Basti Ulrich. Basti Ulrich mit so einer frechen Kappe und Kopfhörern um, glaube ich. In so einem Seitenprofil, in so einem schnittigen Grinsen am Start. Und das war für mich schon erwähnenswert. Das ist, ich meine, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber das war zumindest, wäre schade gewesen, wenn wir verpasst hätten, das zu erwähnen, dass wir nicht nur tolle Fans haben, die uns super liebe E-Mails schreiben und Voicemails und so weiter, sondern dass wir auch Leute haben, die eben zu Hause mit selbst gebastelten Basti-Ulrich-Memories spielen. Und,
Wahnsinn.
Ja, eins meiner Highlights.
Das tut mir sehr leid. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn man mein Gesicht umdreht, muss, dann erschrickt die Person sich so. Aber es ist wahnsinnig süß.
Ja, aber das gefällt ich auf keinen Fall, darf Fabian Hambüchen auch in dem Memory sein, weil dann weiß man nie, wenn man so zwei umdreht, davon weiß man nicht jetzt, welcher ist.
Ich habe noch was von David. Von David. Er schreibt uns ein Highlight, das Final Four in München mit Peer Günther in der Hauptrolle. Hm. Ich werde es jetzt einfach mal vorlesen. Mit meinen zwei Kindern, lange im Voraus als Mr. Abgezockt angekündigt, fieberten wir der Halbzeitshow entgegen, in der der DBB-Veteran und Big-Cover-Star, da bist du gemeint, bei einem Dreier-Contest für einen guten Zweck zum Tanz bitten würde. Wir hielten den Atem an, doch dann passierte das Unfassbare. Völlige Ladehemmung beim Ulmer Shooter. Er traf schaurige drei Dreier von circa 20 Versuchen in einer Minute, während ein kleiner Junge aus naher Distanz zuverlässig einnetzte. Mein Sohn, in Klammern 11 Jahre, traute seinen Augen nicht. Hatte ich ihn als Vater etwa schon wieder enttäuscht? Seitdem fragt er jedes Mal, wenn Abteilung Basketball im Auto läuft, was ich an dem Mann finde. Ist das nicht der gegen das Kind verloren hat? Meine Versuche zu relativieren sind vergeblich. Sein Basketballherz ist an Andy Obst verloren, aber da ist das ja eigentlich auch ganz gut aufgehoben. Für mich ging die Geschichte dennoch gut aus. Selfie mit Peer bei der Ballers Night am selben Abend. Danke für eure Show, Jungs. Ihr seid alle drei großartig. Cheers, David. Fotos folgen. Haben wir noch keine bekommen.
Ja, habe ich nicht viel zu meiner Verteidigung zu sagen. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich wirklich nach allen Regeln der Kunst enttäuschte. Es war wirklich, ich kam nicht klar. Ich habe da geworfen und ich spiele im Moment wirklich wenig Basketball, aber normalerweise so Standstill Threes, jeden Tag, was weiß ich, so 6, 7 von 10 sollte ich normalerweise treffen. Ich habe die geworfen in dieser Halle und du hättest mir normalerweise, weißt du ja, also wenn du wirfst und du drückst auf Pause, dann weiß ich, ist er kurz, ist er links, ist er lang, ist er rechts. Ich wusste gar nichts. Und am Anfang habe ich noch so das überspielt. Es war zum Glück wuselig. Es waren so alle möglichen anderen, genau, haben ja auf dem Gegenkorb haben auch noch Heiko geworfen und so. Es war alles mögliche los. Und ich hatte einfach die Hoffnung, dass keiner auf mich achtet, sondern dass die Leute auf die Kinder achten. Aber es war so schrecklich. Ich habe bestimmt 16, 17 am Stück daneben geworfen. Und das Schlimme ist, es hat mich jetzt nachhaltig erschüttert. Ich bin ja im Vorstand von Basketball Aid und eine der Gimmicks, die wir machen, ist manchmal, wenn wir Heimspiel-Ausrichter oder sowas sind, dann sagen die, okay, ey, und wie wär's denn, wenn Per in der Halbzeit wirft, ein paar Dreier und für jeden Dreier, den er wirft, keine Ahnung, spenden wir 200 Euro oder so. Ich kann diesen Druck, seit München, kann ich das nicht mehr zulassen, weil ich möchte nicht noch da zusätzlich haben, zu dem, dass ich mir in die Hose scheiße und nichts treffe, dass auch noch immer wieder weniger Geld für Kinder, krebskranke Kinder auf irgendwelchen Kinderonkologien dieses Landes gespendet werden und dann so ein trauriges, enttäuschtes Raunen durch die Hallen der Nation gehen. Deswegen, seitdem das passiert ist, müssen wir uns ein anderes Format bei Basketball Aid überlegen und mit irgendwas anderem um die Ecke kommen, weil ich weiß nicht, ob ich das nochmal abschütteln kann, diesen dunklen Abend von München.
Vielleicht dann für jeden, den du daneben wirfst. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, wir müssen sowas machen wie, dann muss ich, also entweder wenn ich daneben werfe, muss ich selber spenden und wenn nicht, dann spendet halt irgendwas sich der Sponsor oder so. Ja, irgendwie sowas muss es geben.
Du bist so ein bisschen wie Olli Kahn, der bei diesem Elfmeterschießen für einen guten Zweck was er als 10 Elfmeter gehalten hat von irgendwelchen Kindern.
Ja.
Und sich über den einen, den er kassiert hat, dann auch noch aufregt. Okay, ich glaube, wir sind am Ende unseres Jahresrückblicks angekommen. Wir wollen uns bedanken für viele, viele Einsendungen, viele Basketballmomente, für ein fantastisches Jahr 2024. Übrigens, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was auch in diesem Jahr war, die U18 ist Europameister geworden im Basketball. Ich habe das Gefühl, es wäre früher die größte Meldung überhaupt, aber sie ist jetzt hier am Ende aufgehoben, aber auch da nochmal ein Shoutout an alle Beteiligten. Jack Cale, natürlich Chris Anderson, der momentan bei Texas Tech auch gut spielt. Ivan Katschenkov bei den Bayern sehen wir ja regelmäßig auch in der Euroleague. Vielen Dank an alle Basketballer, an alle Basketballfans, an alle Zuhörer von Abteilung Basketball. Vielen Dank an Benny Zander. Vielen Dank an alle, die hier aufgetaucht sind. Ihr seht hier Amuyo, an Alex Frisch, Jan Lüdecke, Alex Vogel. Habe ich noch wen vergessen? Bestimmt.
Einen, bitte. Darf ich noch einen?
Lukas Feldhaus.
Darf ich trotzdem noch einen Lukas Schönmüller erwähnen? Eins meiner Highlights 2024 war, mit ihm ein Spiel zu kommentieren. Und zwar, wenn Monaco spielt. Es ist einfach, dass er ist, erstmal schafft jedes Mal Monegassen, das bin ich ja schon fast angeschubst, oder DAS. Dass er bei einer Basketballübertragung, was weiß ich, poröse Defense DAS oder DAS sagt, das finde ich einfach, das ist eins meiner persönlichen, das sind so diese kleinen individuellen Highlights von mir. Ich hoffe, dass es niemals aufhört. Und es ist ein Affront, dass Lukas Schönmüller nicht die Gelegenheit gegeben wurde, uns hier auch was einzuschicken.
Absolut. Aber ich meine, der hat zu viel Geld zu zählen von den DAZN-Millionen, die der Woche für Woche schaufelt. Dementsprechend hat er wahrscheinlich gar keine Zeit über die Weihnachtstage. Aber good guy, Lukas Schönmüller. Tatsächlich mein Lieblings-Basketball-Kommentator zurzeit.
Das höre ich ab und zu mal immer so. Ab und zu sagt irgendeiner, gibt's doch so einen. So, Lukas, und dann den finde ich gut. Und dann sage ich, ja, das ist Lukas Schönmüller, das ist eine Maschine.
Love that guy. Ja, das war unser Jahresrückblick. Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Erstmal du und Benny, dann und dann starten wir schon wieder.
Istanbul, es geht los!
Also, genau.
Jetzt Silvester, erstmal, was machst du Silvester?
Noch nichts. Ich kommentiere und dann gehe ich heim und schlafe.
Okay, geile Story. Bastel.
Hasse Silvester.
Nein, ist fair. Ja, es ist auch das offensichtlich, das, also wirklich objektiv das überschätzte Ereignis des Jahres. Ja. Okay, du machst nichts, du gehst schlafen. Mhm. Korrekt. Dann ist es tatsächlich das nächste Highlight Istanbul.
3.1. Benny, Zander und Per Günther vor Ort beim Derby. Ich sitze in München und schaue mir das an und mache die Highlights. Also ich räume hinter euch auf und werde mir das natürlich ganz genau angucken. Und wenn ihr ausfallen solltet, dann muss ich einspringen. Ich hoffe, ihr fallt nicht aus, denn das wollen wir natürlich alle hören von da. 18.45 Uhr, glaube ich, beginnt die Übertragung. Jetzt erzähle ich möglicherweise Quatsch, aber ihr seht es ja eh in der Magenta Sport App. Dann am 3. Januar. Per, danke fürs Dabeisein beim Jahresrückblick. Wir werden auch eine besondere Ausgabe von euch bekommen aus Istanbul. Das werde ich auch mit sehr viel Spannung verfolgen. Und dann sind wir unterwegs mit dem Basketballjahr 2025. Vielleicht noch eine Erwartung, eine Hoffnung vom Basketballjahr 2025, ganz schnell?
Nein, nicht ganz schnell. Was war dein bester Joke 2024, den du erzählt hast?
Kann ich dir nicht sagen.
Oh, come on, gib mir einen Joke. Was das bedeutet. Highlights.
Nein.
Come on, beschreib ihn wenigstens so. Der hat so krank gezündet. Du warst auf der Bühne, du warst im Quatsch-Comedy-Club. Thomas Herrmann sagt so, und hier kommt der Bastel. Und dann warst du auf der Bühne und so der zweite war so ein verrückter Joke und der hat krass so, die Leute sind explodiert.
War noch nie im Quatsch-Comedy-Club in meinem ganzen Leben. Nothing comes to mind, man. Das ist einfach Tagesgeschäft.
Dann geh jetzt kommentieren und ins Bett danach, Mann. Mit dieser Attitüde und so. Come on, ey.
Okay, gute Nacht. Klar. Gute Nacht, Per.
Okay, ich habe aber wieder einen geilen Joke vorbereitet. Den wirst du bald hören.
Ah, bitte.
Ja, nee, bei nächsten Übertragung. So, irgendwann wirst du.
Bei nächsten Übertragung.
Ja. Ich habe was geschrieben. Okay. Alles klar. Schön was. Ja, mit einer Bonusminute melden wir uns zurück, denn wir mussten jetzt mal kurz was einschieben. Unser Produzent hat uns darauf hingewiesen, dass natürlich auch die Aufforderung rausgegangen ist an Lukas Schönmüller, seinen Basketball-Highlights reinzuschreiben. Aber es scheint so, genau wie Basti angekündigt hat, den Mann juckt es nicht, kein Teamplayer. Also er kann die Monegassen ansagen wie kein Zweiter, aber wenn es darum geht, irgendwie mal uns hier beim Podcast zur Seite zu stehen, dann kommt gar nichts.